Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 8. Dezember 2025, wenige Minuten vor 22 Uhr. Die US-Börsen also noch nicht ganz im Feierabend, aber kurz davor. Dennoch dachte ich, ich fange mal mit dem Podcast an und im Laufe des Podcasts werden die US-Börsen dann ja schließen und wir können einen Blick darauf wagen. Bevor ich dazu komme, wie immer aber noch der Blick auf den Kryptomarkt und da muss man sagen, der schläft derzeit so ein bisschen ein. Wir haben den Bitcoin so um die 90.000 US-Dollar stabilisiert, zuletzt ja eine schöne Kursrallye Richtung 93.000. Die entscheidenden charttechnischen Hürden liegen aber bei 95.000 und bei 100.000 US-Dollar und konnten nicht überwunden werden. Dann gab es den Rücksetzer, was nach dieser Kursrallye von etwa 80.000 in Richtung 93.000 ja durchaus normal war. Und dann versucht er sich jetzt eben um die 90.000 Dollar auszupendeln. Wir sind hier also in einer volatilen Bodenbildungsphase. Es kann auch immer mal wieder in Richtung 88.000 oder 87.000 Dollar abrutschen. Auf der Oberseite kann es natürlich auch immer wieder in Richtung 93.000 Dollar gehen. Aber wie gesagt, die entscheidenden Hürden, die liegen eigentlich so in 5.000er Schritten auf der Oberseite bei 95.000 und bei 100.000 Dollar. Dann als nächstes kämen die 110.000 und dann wären wir auch aus dem Schneider. Und auf der Unterseite die 85.000, die 80.000 und die 75.000, die jeweils Support bieten. Und wie gesagt, das muss man im Auge behalten. Ethereum, die Nummer 2, zuletzt auch schön erholt, teilweise deutlich über die Marke von 3.100, sogar teilweise 3.200 Dollar gestiegen. Wichtig ist, dass er sich jetzt über der 3.000er Marke etablieren kann. Das wäre sehr gut. Der XRP von Ripple, den schätze ich ja nicht so sehr. Und Binance Coin, der ja, kämpft um die 900-Dollar-Marke, der Solana im Bereich 135 US-Dollar. Und wenn man dann weitergeht, Tron ja ohnehin einer der stabilsten. Das sieht alles in allem nicht so schlecht aus, aber die Bullen haben eben noch nicht gewonnen und deswegen muss man hier weiterhin vorsichtig bleiben. Es sieht aber, wie gesagt, danach aus, als hätten wir das Schlimmste überstanden, als würden wir jetzt eine Bodenbildung bekommen. Dann muss man abwarten. Wir haben jetzt am 10. Dezember, also am Mittwoch übermorgen, die nächste FOMC-Sitzung, da wird ja mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt eine Zinssenkung um 25 Basispunkte erwartet. Das wäre schon mal positiv. Aber dann kommt es auch drauf an, wie der weitere Ausblick aussehen wird. Und da bin ich mal sehr gespannt, denn ich glaube, dass sich Jerome Powell da vielleicht doch eher etwas hawkischer geben wird, was dann den Markt kurzfristig auch nochmal belasten könnte. Allerdings glaube ich eben auch, und da bin ich nicht alleine, dass es im Januar vielleicht dann auch wieder ein kleines QE-Programm geben muss, nachdem man ja jetzt quantitativ Tightening, also QT, gerade beendet hat zum 1. Dezember. Denn die USA sind natürlich hoch verschuldet. Das geht so in Richtung 39 Billionen US-Dollar und etwa ein Drittel dieser Staatsschulden werden jetzt in den nächsten Monaten refinanziert, was daran liegt, dass die ehemalige US-Finanzministerin Janet Yellen zuletzt eher auf kurzfristige Refinanzierung gesetzt hat, also bestenfalls da Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 2 Jahren und so weiter ausgegeben hat, um eben die Zinslast niedriger zu halten. Denn normalerweise ist es ja so, dass eben, wenn man nicht so lange Geld verleiht, man niedrigere Zinsen bekommt. Das war ja eine lange Zeit auch nicht so ganz normal an den US-Rentenmärkten. Und wie gesagt, deswegen laufen jetzt da sehr, sehr viele Finanzierungen aus. Die müssen refinanziert werden. Und da stellen sich viele die Frage, wie das ohne Quantitative Easing klappen soll, also ohne neues QE-Programm. Und es wird kolportiert, dass im Januar vielleicht 45 Milliarden US-Dollar von der Fed in die Märkte gepumpt werden müssten. Und das würde natürlich dann auch spekulativen Assets weiterhelfen, genauso wie natürlich die Zinssenkungen, die wir schon gesehen haben und die wir auch weiter meines Erachtens bekommen werden. Wir haben noch ein kleines Damoklesschwert über den Markt. Ich glaube, am 18. Dezember ist es also gut eine Woche nach der Fed. Da wird die japanische Notenbank über ihre Leitzinsen entscheiden. Hier wird eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte ganz klar erwartet mittlerweile. Eigentlich müsste die japanische Notenbank, um dem Markt nicht hinterher zu hinken, um 50 Basispunkte anheben. Das wird sie aber wahrscheinlich nicht tun, sondern sie wird 25 Basispunkte anheben und wahrscheinlich dann auch weiter eher hawkisch sich geben. Denn wie gesagt, eigentlich müsste sie die Zinsen noch etwas weiter erhöhen. Auf der anderen Seite haben wir aber hier das gleiche Phänomen, nur noch verstärkter wie in den USA. Der japanische Staat ist bereits extrem hoch verschuldet. Das geht Richtung 300% des BIP. Also Griechenland hatte damals Probleme, als man im Bereich 180%, glaube ich, lag. Im Prinzip Japan so gesehen eigentlich schon pleite. Aber den Japanern, denen vertraut man eben mehr. Die haben natürlich auch eine stärkere Wirtschaft mit solchen Weltkonzernen wie zum Beispiel Sony. Und dementsprechend geht das Ganze dann auch gut, zumal auch große Teile dieser Staatsschulden in japanischen Händen liegen. Japanische Rentenfonds in erster Linie und teilweise da auch über die japanische Postbank haben sehr, sehr viele ältere Damen und Herren da investiert. Und dementsprechend geht das Spiel doch schon seit langer Zeit eigentlich gut. Das Problem ist, in Japan ist die Inflation für japanische Verhältnisse mit über 3%, glaube 3,3% war es zuletzt, recht hoch. Deswegen müsste die Notenbank eigentlich weiter an der Zinsschraube drehen. Auf der anderen Seite kann sie das wegen der hohen Staatsschulden nicht unbedingt. Und weiterhin ist noch ein Problem dieser seit 3 oder 4 Jahrzehnten laufende japanische Carry Trade, bei denen sich Big Boys eben in Japan zu Nullzinsen, teilweise Negativzinsen Geld geliehen haben, um dann den japanischen Yen, den sie da quasi sich geliehen haben, gegen US-Dollar zu verkaufen und dann in den USA beispielsweise in die Magnificent Seven zu investieren und da schöne Renditen einzufahren. Und dieser Carry-Trade, der darf halt nicht abrupt platzen. Also wenn der langsam und vielleicht so ein bisschen rückabgewickelt wird, dann ist das natürlich kein Problem für die Märkte. Dann bekommen die ein bisschen Gegenwind, aber das wird dann von positiveren, bullischen Trends vielleicht sogar überlagert. Aber wenn der natürlich über Nacht platzen würde, weil die japanische Notenbank hier ja rigoros vorgeht, dann hätten wir ein Problem. Allerdings hatten wir im August 2024 schon mal ein Szenario, wo man gesehen hat, was dann passieren kann. Damals hat die japanische Notenbank dann sehr schnell den Markt wieder beruhigt und deswegen glaube ich, dass man jetzt von vornherein auf dem Zettel hat, dass man die Märkte eben nicht in Aufruhr, in Schrecken versetzen darf und dementsprechend vorsichtig sich geben wird. Es führt aber keinen Weg dran vorbei. Ich glaube, die Zinsen in Japan werden sogar noch ein bisschen weiter steigen. Ich könnte mir vorstellen, bis zu etwa 1,5%. Da muss man sagen, für japanische Verhältnisse ist es das extrem hoch, denn die sind ja seit im Prinzip Jahrzehnten Nullzinsen gewöhnt. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, es dürfte dann weder den Carry Trade das Genick brechen, noch dürfte es die weltweiten Märkte belasten. Und ich denke, weil Japan ja immer noch diese Probleme hat, dass man eine sehr alte Gesellschaft ist, eine alternde Gesellschaft, dass man so gut wie keine Migranten ins Land lässt. Wir lassen zu viel ins Land, die lassen gar keine rein. Also das ist dann so ein bisschen das Gegenteil. Und ja, dann hat man eben noch sehr, sehr viele demografische Probleme, die noch stärker dort auftreten wie bei uns. Und dementsprechend haben wir da deflatorischen Druck. Dazu kommt dann natürlich das Thema Robotik. In Japan ist das schon sehr, sehr weit getrieben. In Altenheimen betreuen da teilweise Roboter schon die Patienten. Und jetzt mit dem Thema künstliche Intelligenz, das dürfte auch eher deflationär wirken. Also ich glaube nicht, dass die Zinsen in Japan durch die Decke gehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass die japanische Notenbank bis 1,25 oder vielleicht sogar 1,5% noch anheben wird. Dann wird man aber merken, dass die Inflation auch so zurückgeht. Und dann kann es da auch wieder Zinssenkungen geben. Also ich glaube jetzt nicht, dass diese Spekulationsblase aufgrund des Carry Trade kurzfristig platzt. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, kurzfristig muss man das ein bisschen auf dem Schirm haben. Das ist so ein bisschen Gegenwind, der kommen kann. Weltweit muss man aber auch ganz klar sagen, eher Rückenwind. Die EZB hat schon die Zinsen sehr stark gesenkt. Die Chinesen haben das gemacht, haben schon Quantitative Easing im Prinzip in Betrieb genommen. Da steuern sie auch immer so ein bisschen. Das wird mal ein bisschen zurückgefahren. Eine Woche dann wieder ein bisschen ausgeweitet. Aber grundsätzlich kann man da nicht viel machen, weil in China eben auch eine Immobilienblase geplatzt ist. Und wenn man die nicht rigoros angeht, dann muss man das eben über viele Jahre machen. Und in den USA bekommen wir jetzt am 10. Dezember, wie gesagt, eine Zinssenkung. Danach wird sich die Fed vielleicht so ein bisschen hawkisch oder zumindest abwartend geben. Aber was man auch nicht vergessen darf, im Mai nächsten Jahres, also 2026, endet die Amtszeit von Jay Powell als Notenbankchef. Sein Nachfolger wird von Trump ausgesucht, also nominiert zunächst mal. Der muss dann noch bestätigt werden vom Senat, aber das dürfte am Ende dann Formsache sein. Und das wird sicherlich eine geldpolitische Taube sein. Aktuell ja Kevin Hassett, der Favorit. Ich kann mir jetzt nach wie vor noch nicht so ganz vorstellen. Oftmals, das hat man auch in der Vergangenheit gesehen, war Trump für Überraschungen gut und hat dann andere nominiert, als eigentlich auf der Favoritenliste standen. Aber wer es auch immer am Ende sein wird, es wird eher eine geldpolitische Taube sein, die seinen Vorstellungen eben entgegenkommt. Er hätte ja gerne eigentlich einen Leitzins von 1%, was aktuell natürlich auch zu niedrig wäre. Und von daher glaube ich, dass die Märkte auch die Lockerheit der Geldpolitik in den USA, die wir im Laufe des nächsten Jahres bekommen, spätestens dann ab Mitte des Jahres, wenn der neue Notenbankchef amtiert, dass das etwas unterschätzt wird. Und wie gesagt, das dürfte die Märkte weiter antreiben. Übergeordnet bin ich daher bullig, sowohl für die Kryptos, für den Bitcoin allen voran, als auch für die Aktienmärkte. Aber kurzfristig kann es natürlich immer mal wieder Rücksetzer geben. Und das ist auch etwas, was ich nicht so ganz verstehe. Sowohl hier im Podcast als auch insbesondere in meinen YouTube-Videos, wo jetzt die 10.000 Abonnenten auch voll sind, also gerne mal da reinschauen, habe ich immer wieder betont, dass ich grundsätzlich bullig bin, dass ich davon ausgehe, dass man Dips kaufen sollte und dass es weiter nach oben geht, und dazu stehe ich auch. Aber ich habe auch gesagt, es kann sogar bis zu minus 20% Korrekturen geben, also per Definition dürfen Korrekturen bis zu minus 20% am Aktienmarkt bringen. Bei den Kryptos würde ich die Definition sogar noch etwas größer wählen, weil die generell volatiler sind. Und da gab es dann zuletzt Kritik, ich wäre zu bullig gewesen und der Markt hätte ja jetzt 8-9% korrigiert. Ja, also liebe Leute, das ist gerade mal die Hälfte von dem, was im schlimmsten Fall passieren kann. Und übergeordnet sind wir immer noch im Aufwärtstrend und wir sind jetzt auch gerade mal wieder so etwa 700, 800 Punkte im Nasdaq 100 unter den Allzeithochs. Das sind dann jetzt nur noch 3-4%. Und Aktienmärkte oder generell Märkte schwanken nun mal, damit muss man klarkommen. Von daher weiß ich diese Kritik und ich bin normalerweise sehr selbstkritisch. Zum Beispiel, als ich diesen Fehler mit Fiserv gemacht habe, habe ich das auch offensiv thematisiert, aber in dem Fall sehe ich da wenig Anlass zur Kritik. Ich war aus meiner Sicht nicht zu bullig. Ich habe ganz klar gesagt, grundsätzlich bin ich übergeordnet weiterhin positiv und bullig, aber kurzfristig kann es auch mal zu Dips kommen, auch zu größeren Dips kommen. Der Markt kann auch mal bis zu minus 20% fallen, wobei ich das eher nicht sehe. Und wenn er dann jetzt mal minus 8-9% gefallen ist, dann ist das eben im Rahmen dessen, was ich gesagt habe. Und wie gesagt, deswegen halte ich mich da nicht für zu bullig und ja, bleibe bei dem, was ich gesagt habe und bin da auch meines Erachtens konsistent. Ja, damit kommen wir zum deutschen Markt und hier zunächst mal zum DAX und der wieder über der Marke von 24.000, so ist er ja schon ins Wochenende gegangen. Heute konnte er dann am Handelsende immerhin 17,87 Punkte oder 0,07% auf 24.046,01 draufpacken. Nachbörslich geht es dann wieder 28 Punkte nach unten auf 24.018. Das ist aber derzeit eben ja die Schwankungsbreite, die ist da aktuell nicht so groß. Die war ja zuletzt etwas größer. Was man allerdings auch sagen muss, nach wie vor sind wir in einer Range drin, so zwischen 23.500 und 23.000 auf der Unterseite und 24.500, 25.000 auf der Oberseite. Und je nachdem, auf welcher Seite aus dieser Range ausbricht, gibt es dann entweder ein Kaufsignal, wenn das nach oben sein sollte, oder ein Verkaufssignal, wenn es nach unten sein sollte. Und ich favorisiere nach wie vor die Oberseite, wenngleich, wie gesagt, man das abwarten muss. Und wenn es dann anders käme, man eben darauf reagieren, dann eben handeln muss. Gewinner, Verlierer im DAX, auf der Verliererseite Symrise, Vonovia und die GEA Group. Bei Symrise muss ich sagen, verstehe ich die Kursentwicklung tatsächlich derzeit nicht. Klar, das Unternehmen hat es derzeit schwer, wird auch so ein bisschen der Chemiebranche zugeordnet, auch wenn das hier vielleicht nicht ganz so passend ist, weil man ja auf Duft- und Geschmacksstoffe spezialisiert ist, aber so ein bisschen chemische Industrie kann man da schon sehen. Deswegen, ja, hat man vielleicht so ein bisschen sippenhaft hier, aber alles in allem die Aktie zuletzt sehr, sehr stark zurückgelaufen und das, obwohl es dem Unternehmen so schlecht und jetzt auch nicht geht, das ist noch nicht so lange her. Im Oktober letzten Jahres, Anfang Oktober letzten Jahres, da war die Aktie bei rund 125 Euro. Jetzt hat sie sich fast halbiert, heute im Bereich 67 Euro. Also das alles andere als schön. Nichtsdestotrotz, übergeordnet bleibt es dabei. In diesem Markt Duft- und Geschmacksstoffe, da gibt es ein Oligopol. Der Dominator heißt Givaudan aus der Schweiz. Und Symrise hat sich über viele Jahre in dieses Oligopol hineingekämpft. Ist jetzt die Nummer 3 bis 4 in diesem Bereich. Also Givaudan ist auf jeden Fall noch davor. Und ja, man hat das über viele Jahre, wie gesagt, geschafft, sich vorzukämpfen. Und Oligopole sind eigentlich immer sehr schön für Aktionäre, weil man dann halt wenig Konkurrenz hat und dementsprechend in diesen Bereichen, wo es Oligopole gibt, es ist nicht ganz so extrem wie bei Monopolen, aber sind doch die Preise eher stabil, eher erhöht, weil man halt sich selbst da nicht so in die Bredouille bringt gegenseitig. Und deswegen ist auch Warren Buffett immer ein Fan von solchen Oligopolen und von Aktien aus solchen Oligopolen gewesen. Muss man vielleicht sagen, er tritt ja jetzt langsam auch zurück und ab. Aber nichtsdestotrotz ist Symrise eigentlich ein gutes Unternehmen, das zuletzt die Aktie zu arg verprügelt wurde. Das erinnert mich so ein bisschen an Novo Nordisk, die ich auch für zu arg verprügelt halte. Und dementsprechend würde ich solche Aktien tendenziell einsammeln. Allerdings muss man auch immer sagen, grundsätzlich, man weiß nie, wie tief es genau geht. Und bei Symrise haben wir aktuell noch ein Verkaufssignal jetzt generiert mit dem Bruch der Marke von 70 bis 72 Euro. Da kann es nochmal Richtung 55 plus minus 1 bis 2 Euro gehen. Deswegen, ja, da sukzessive, vorsichtig vielleicht mal erste Positionen aufbauen, insbesondere wenn es dann im Bereich 55 oder so angekommen ist, kann man vielleicht etwas aggressiver werden. Aber übergeordnet glaube ich, dass das ein gutes Unternehmen, eine gute Aktie ist und tendenziell man jetzt da eher eine Chance sehen sollte, als dass die sich jetzt nochmal halbieren könnte. Dann Vonovia aus dem Immobiliensektor, auch recht schwierig in Deutschland, muss man sagen. Gibt es ja auch viele Initiativen, da sollen solche Konzerne enteignet werden und so weiter. Vonovia, eigentlich da eine große Nummer, hat in den letzten Jahren aber schwer zu kämpfen, auch mit dem Umfeld, was man hatte, damals geprägt von steigenden Zinsen. Und heute hat man jetzt zum Beispiel von der Frau Schnabel aus der EZB eine Stimme gehört, dass sie davon ausgeht, dass die EZB mit ihren Zinssenkungen fertig ist und der nächste Zinsschritt, den sie aber jetzt kurzfristig noch nicht erwartet, eher wieder eine Zinsanhebung sein dürfte. Und darauf hat natürlich eine Aktie wie Vonovia, die davon ja, tendenziell negativ getroffen wird, ein Immobilienkonzern negativ reagiert. Die Aktie heute mit einem Minus von fast 5%. Charttechnisch zieht sich das Bild auch so ein bisschen zu. So im Bereich 24, 25, da liegt noch eine charttechnische Unterstützung. Die ist noch nicht ganz gebrochen, aber die wird jetzt so ein bisschen von den Bären attackiert. Und da sollte man definitiv aufpassen und hier nicht unbedingt schon reingreifen. Ja, und dann GEA Group. Eine Aktie, die ja noch nicht so lange im DAX ist und zuvor eine mega Monster-Rally hingelegt hat, muss man sagen, ist noch nicht so lange her. Nämlich genau Ende Oktober des Jahres 2023, da stand die Aktie knapp über 30 Euro. In der Spitze hat sie sich mehr als verdoppelt, deswegen auch der DAX-Aufstieg. Aber es ist wie so oft, Unternehmen, die dann in den DAX kommen, da ist es dann erstmal vorbei mit der Herrlichkeit. Und seit GEA Group im DAX ist, geht es tatsächlich auch mit der Aktie rapide bergab. Man hat vom Top mittlerweile fast 20% verloren. Charttechnisch ist der Aufwärtstrend zwar noch intakt, aber ob das jetzt wirklich so ein gutes Unternehmen ist, Maschinenbauer, kennt man ja, das sei mal offen gelassen. Da war vielleicht auch ein bisschen zu viel Fantasie eingepreist. Und dementsprechend, ja, mal schauen, ob sich GEA Group am Ende im DAX halten kann. Wie gesagt, grundsätzlich kein schlechtes Unternehmen, aber die Aktie derzeit auch charttechnisch angeschlagen. Da wäre ich aktuell auch sehr vorsichtig. Die Gewinnerseite dann Deutsche Bank, Rheinmetall, Bayer. Deutsche Bank auch schön gelaufen, jetzt unter der Führung von Christian Sewing hat sich das Ganze wieder beruhigt. In den letzten Wochen und Monaten hat man jetzt hier so eine Konsolidierungsformation ausgebildet, auf der Oberseite gedeckelt im Bereich 32, da ist man nur einmal kurz drüber gekommen, wurde aber direkt wieder, wurden die Bullen eingefangen. Auf der Unterseite ist man gut unterstützt, so im Bereich 29 und das geht dann runter bis etwa 28,50. Und da haben die Bären es auch mal probiert, haben es am Ende nicht geschafft. Charttechnisch muss man jetzt abwarten. Die Aktie müsste nachhaltig über die 32 Euro, am besten über 33 Euro, um ein neues Kaufsignal zu generieren. Wenn das gelingt, kann es in Richtung 38 bis 40 gehen. Und übergeordnet sehe ich die Aktie tendenziell bullig, wenngleich man sagen muss, sie hat sich schon gut erholt und in den Himmel werden die Bäume hier nicht wachsen. Dann Rheinmetall hatte ich zuletzt ja eher negativ hier besprochen. Die Aktie ist ja auch deutlich gefallen. Jetzt erholt sie sich wieder so ein bisschen. Es gibt auch einige Analysten, die jetzt die Rüstungswerte wieder aufstufen. Heute gab es zum Beispiel zwar, glaube ich, eine Abstufung für Hensoldt, aber eine Aufstufung für Renk, was dann auch die Renk-Aktie beflügelt hat. Aus meiner Sicht bleibt es dabei. Rheinmetall ist der Top-Pick im deutschen Rüstungssektor, vielleicht sogar im europäischen zusammen mit Thales. Dann kommt eine Hensoldt und eine Renk würde ich nach wie vor meiden. Analysten sehen das anders, deswegen heute eine andere Kursentwicklung. Allerdings hatte ich auch gesagt, eine Rheinmetall bei 2000 Euro, das ist eigentlich noch zu früh. Erstmal muss ich zeigen, ob die Pläne, die man hier, die Wachstumspläne, die man hier hat, in der Zukunft auch ja, in die Tat umgesetzt werden können, denn natürlich Europa will aufrüsten, aber wenn der Krieg in der Ukraine jetzt zu Ende gehen würde, ob das dann auch dabei bleibt, ob die Bevölkerung das auch mitmachen, dass da solche Milliarden in Rüstung gesteckt wird, das muss man alles erstmal abwarten und dementsprechend ja, würde ich da noch keine so großen Wetten eingehen. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, Rheinmetall und Thales, wie gesagt, sind da die Top-Picks in Europa. Dann kommt Hensoldt und Renk würde ich tendenziell eher so ein bisschen hinten anstellen. Und ja, die Kurserholung nach 20-25% Korrektur, das ist eigentlich, liegt noch im Bereich des Normalen. Der Tagesgewinner heute, eine Aktie, die ich schon lange auf meiner Favoritenliste sehr weit oben habe, habe ich auch bei Kursen von 20, 21 Euro sehr positiv hier besprochen, nämlich Bayer. Da gab es zuletzt auch positive Nachrichten aus den USA. Da möchte der Supreme Court sich jetzt wohl der Sache annehmen. Das könnte dann dazu führen, dass endlich ein Schlussstrich hinter dieses Monsanto-Abenteuer gezogen werden kann. Und das wäre natürlich per se positiv, denn da hat man ja schon einige Milliarden versenkt. Generell, diese Übernahme hat strategisch eigentlich Sinn ergeben. Allerdings haben die Juristen auch des Bayer-Konzerns selbst wahrscheinlich die Schadenersatzansprüche, die da in den USA ja geltend gemacht wurden, deutlich unterschätzt. Deswegen Bayer seit einigen Jahren ein absoluter Underperformer, nachdem sie noch vor wenigen Jahren der Top-Wert im DAX waren, der am höchsten gewichtete, hat sich die Aktie dann gefürchtet, gefünftelt und mehr. Aber seit einiger Zeit ist sie wieder auf dem aufsteigenden Ast. Über 30 hatte ich Kursziele 35 bis 36 in Aussicht gestellt. Da sind wir jetzt fast mit 34,87 heute. Da könnte es dann auch nochmal so ein bisschen ruckeln, vielleicht nochmal ein bisschen zurücksetzen. Kann die Aktie aber über 35, 36 Euro klettern, dann wäre das nächste Kursziel im Bereich 42, 42,50. Und selbst 50 Euro halte ich da nicht für ausgeschlossen, wenngleich wahrscheinlich nicht mehr in diesem Jahr. Dann weiter zum MDAX, den mittelgroßen deutschen Werten. Und der hat nach wie vor ja so ein bisschen das Problem, dass man den DAX aufgestockt hat von 30 auf 40 Werte. Dadurch sind einige gute MDAX-Werte in den DAX eben aufgerückt. Und ja, da hat man so ein bisschen dem MDAX, der zuvor jahrelang super gelaufen ist, den Zahn gezogen. Nichtsdestotrotz gibt es da immer noch einige gute Unternehmen, so ist es nicht. Und der MDAX charttechnisch sieht auch nach wie vor trotz zwischenzeitlicher Korrektur zuletzt bullig aus. Wir haben hier nach wie vor Kurse oberhalb von etwa 27.500. Und solange das der Fall ist, und zuletzt sind wir mit einem Pullback quasi nochmal genau dahin zurückgesetzt, solange haben wir ein Kaufsignal Richtung 32.500 bis 33.000 und darüber wäre sogar das Allzeithoch wieder in Blickweite. Also insofern der MDAX nicht so schlecht, wie er zuletzt so ein bisschen gelaufen ist. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, Gerresheimer, Puma und THG Immobilien. THG Immobilien, ja, etwa das gleiche Thema wie bei Vonovia im DAX. Gab diese Aussagen von Frau Schnabel aus der EZB, hat natürlich dann Immobilienwerte belastet. Puma, ja, ähnlich wie Nike unter Druck geraten, eigentlich ein Sanierungsfall, wenn man so will. Man hat ja jetzt einen ehemaligen Adidas-Topmanager, der das Ruder übernommen hat als CEO, der da jetzt sich beweisen soll. Und man hat einen Großaktionär, der auch verkaufsbereit ist. Da gab es zuletzt dann Gerüchte, dass die Chinesen Enter Sports oder wie sie heißen, vielleicht Puma übernehmen könnten und ja, das alles ganz interessant und hat die Aktie kurzfristig auch beflügelt. Allerdings, es ist eben ein Sanierungsfall und insofern eine Turnaround-Wette und die sind immer spekulativ. Nichtsdestotrotz hatte mich hier vor 3-4 Wochen in dem Podcast recht positiv zu Puma geäußert, hatte gesagt, so im Bereich 17 Euro, vielleicht ein bisschen darunter, kann man die Aktie mal einsammeln. Sie ist dann zwar noch etwas weiter gefallen, aber dann gab es eben diese Übernahmegerüchte. Aktuell stehen wir wieder knapp über 20, auch wenn es heute etwas zurückgesetzt hat. Und wer da im Bereich 16, 17 irgendwie zugegriffen hat, der sollte schon vorne liegen. Nichtsdestotrotz, das ist kein Witwen- und Waisenpapier. Da muss man sehr, sehr spekulativ orientiert sein, wenn man da drin bleibt. Und das kann am Ende auch schief gehen, das muss man schon wissen. Aber wenn ein Turnaround eben gut geht, dann kann das auch ganz gewaltig werden. Ihr wisst ja, der größte Turnaround der Geschichte, den hat Apple damals unter Steve Jobs hingelegt. Aber es gibt auch andere Beispiele, General Electric beispielsweise, die ja jetzt mittlerweile dann in 3 Konzerne aufgespalten worden sind. Und wo es ja auch wieder rund läuft. Ja, und dann Gerresheimer, ebenfalls ein Sanierungsfall. Da wollten sich ja zwischenzeitlich auch Kapitalgeber einkaufen. Weiß jetzt gar nicht, was da am Ende draus geworden ist. Ich glaube, das hat dann doch nicht so ganz funktioniert, sei es wie es sei. Die Aktie, ja, fällt und fällt. Allerdings muss man sagen, die Branche steht auch unter Druck. Einer der Konkurrenten, Schott Pharma, glaube aus Mainz kommen die, ist jetzt auch nicht besser unterwegs und insofern muss man jetzt schauen, wie es hier weitergeht. Fakt ist, der Kursrutsch von Gerresheimer, der ist natürlich auch jetzt schon extrem, also dagegen ist selbst Symrise ein Stabilitätsanker. Wenn man sich anschaut, dass diese Aktie noch im Jahr 2023, August 2023, ebenfalls bei 120, fast 125 Euro stand und mittlerweile haben wir die 100 davor weggemacht, stehen also knapp unter 25 Euro. Die hat sich also mal eben gefünftelt, minus 80% und das für einen DAX-Wert. Zuletzt ein bisschen, ja, Gegenwehr von Seiten der Bullen, aber das scheint jetzt auch schon wieder abzubröckeln. Hier würde ich definitiv abwarten, bis eine Bodenbildung, ja, nicht nur einsetzt, sondern vielleicht auch vollendet werden kann. Und dann könnte das allerdings auch eine interessante Turnaround-Wette sein. Man muss ja immer sagen, die Aktie muss ja nicht die alten Höchstkurse von 125 erreichen, damit man damit glücklich wird, sondern wenn man jetzt vielleicht bei 24, 25 reinkommt, sollte da der Boden am Ende liegen. Wie gesagt, würde ich nur abwarten. Und die steigt auch in Anführungszeichen nur 50 oder 60 Euro, hat man schon mehr als 100%. Und selbst wenn man zu hoch gekauft hat, kann man eventuell durch Nachkäufe seinen Einstiegskurs so weit verbilligen, dass man am Ende da vielleicht noch mit einem blauen Auge rauskommt. Aber aktuell, wie gesagt, ist das noch zu früh und die Aktie bestenfalls ein Fall für die Watchlist. Die Gewinnerseite Bilfinger, Renk und Flatex de Giro. Bilfinger, muss man sagen, Baukonzern, zuletzt vieles richtig gemacht. Da war ja mal Roland Koch, der ehemalige hessische Ministerpräsident, am Ruder. Lief zunächst für eine gewisse Zeit lang ganz gut. Am Ende hat er dann da einen Trümmerhaufen hinterlassen. Die Nachfolger haben das Ganze jetzt aber über die Jahre wieder in den Griff bekommen. Und jetzt natürlich auch mit den Konjunkturpaketen in Deutschland im Rücken. Infrastrukturaktien sehr gesucht in der letzten Zeit und Bilfinger, ja, mit einem großen Comeback, ist noch nicht so lange her, Anfang des Jahres stand die Aktie deutlich unter 50, mittlerweile weit über 100, also mehr als verdoppelt hat sie sich schon, nichtsdestotrotz sieht es ganz gut aus und ich war ja zuletzt auf dem Eigenkapitalforum, habe da mit dem österreichischen Konkurrenten Por gesprochen, auch da sieht es ganz gut aus und ja, muss man mal abwarten, wie weit es da noch nach oben geht, aber kurzfristig wären bei Bilfinger aus charttechnischer Sicht, nachdem die 100-Euro-Marke jetzt überwunden ist, durchaus Kursziele bis 120 Euro denkbar. Dann Renk Group, eben schon erwähnt, heute eine positive Analystenstimme, Studie bekommen, die Aktie zuletzt aber deutlich gefallen, von über 90 auf im Tief, ja, fast 45, also 47, 48 Euro waren es nicht ganz halbiert. Jetzt etwa eine kleine Gegenbewegung, die kann sogar noch weitergehen, selbst wenn die Gegenbewegung bis etwa 60 Euro laufen würde, ein Tick darüber könnte es sogar gehen, wäre das immer noch kein bullisches Signal, muss man sagen, es könnte immer noch ein Pullback sein von unten dann und dementsprechend bleibe ich bei Renk nach wie vor sehr zurückhaltend. Aus meiner Sicht hat das Unternehmen es geschafft, sich gut selbst zu vermarkten, dementsprechend auch die Aktie gut zu vermarkten, aber da steckt meines Erachtens ein bisschen weniger dahinter. ne, als man so glaubt. Und ja, dementsprechend sehe ich die nach wie vor nicht unter meinen favorisierten Rüstungsaktien. Und der Tagessieger, die Aktie von Flattex DEGIRO mit einem Plus von über 5%, 33,54. Hier hat ja der Großaktionär, der Herr Förtsch, vor einigen Wochen, Monaten so ein bisschen aufgeräumt, hat das Management ausgewechselt und hat da so ein bisschen auch geschimpft, aus meiner Sicht zu Recht, weil man hier einiges verpasst hat, beispielsweise Kryptohandel und so weiter. Das hat man jetzt alles so ein bisschen angegangen und mittlerweile wird man daher als deutsche Robin Hood so ein bisschen gesehen, zumindest an der Börse. Das hat dem Aktienkurs sicherlich sehr, sehr gut getan, ist noch nicht so lange her. Wenn man sich das mal anschaut, im Januar 2024 stand die Aktie bei 11, 12 Euro, mittlerweile bei 33, über 33,50. In der Spitze waren wir schon Richtung 35, also fast verdreifacht. Da kann sich dann der Herr Förtsch auch freuen. Und alles in allem, ja, denke ich, dass sie nochmal die 35 Euro anlaufen kann, wobei das ist ja jetzt soweit nicht weg, etwa 1,50 Euro aktuell von den 33,54 heutiger Schlusskurs, also vielleicht keine 5%. Und ob es dann noch weiter nach oben geht, das wird man sehen müssen, aber bisher schöner Run und wer da drin war, herzlichen Glückwunsch, aber ich würde hier vielleicht auch mal zumindest Teilgewinne realisieren, denn der Vergleich mit Robin Hood ist dann doch aus meiner Sicht ein bisschen weit hergeholt. Dann der SDAX, heute mit einem Minus von 26,70 Punkten, 0,16%, 16.879 Punkte glatt. Charttechnisch ähnlich wie der MDAX, zuletzt eigentlich mit schönem Kaufsignal, dann nochmal deutlich zurückgesetzt, eine Art Pullback in Richtung der Marke 15.600 und da nach oben abgestoßen. Jetzt müsste der kurzfristige Abwärtstrend noch gebrochen werden, der in etwa auf dem aktuellen Niveau verläuft. Also mit anderen Worten, wir müssten nochmal wieder über die 17.000er-Marke mit Karacho und dann ja, könnt ihr auf Dynamik reinkommen. Zunächst mal zurück zu den alten Hochs, so im Bereich 18.200, darüber wären dann sogar 20.000 Punkte und vielleicht noch mehr drin. Also der SDAX sieht übergeordnet auch konstruktiv und alles andere als bearish aus, auch wenn es kurzfristig hier einen Rücksetzer gab. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, Schott Pharma, ja, hatte ich ja gerade im Zusammenhang mit Gerresheimer schon erwähnt, das sind halt solche ja, Unternehmen aus der Glasbranche, die aus sehr starke Medikamentenverpackungen und so weiter ja, spezialisiert sind und da läuft es derzeit eben nicht rund und dementsprechend beide Aktien, sowohl Gerresheimer als auch Schott Pharma im Abwärtstrend, bei Schott Pharma heute noch ein größeres Minus von, glaube 6,5%. Dann Hornbach Holding, zuletzt die Aktie Baumarktkette, wenn man so will, ja, eher auf dem absteigenden Ast, nachdem es zuvor noch deutlich nach oben gegangen ist. Wir hatten teilweise Höchstkurse deutlich über 100, so bei 106, 107 Euro. Inzwischen sind wir bei 82 angekommen, alleine heute ein Minus von 7,3%. Da läuft es also auch nicht ganz rund. Man kennt das ja auch aus den USA, Home Depot, eine der absoluten Burner-Aktien, mit der man langfristig absolut reich werden konnte. Die hängt derzeit auch so ein bisschen und kein Wunder, dass dann die Baumarktketten in Deutschland derzeit auch nicht rundlaufen. Hier muss man auch sagen, in der Vergangenheit hatten wir beispielsweise aus Metro diese Ausgründung, wenn man so will, Praktika, die es ja am Ende dann zerrissen hat. Das sehe ich jetzt hier bei Hornbach zwar nicht, zumindest nicht so schnell, aber ja, das ist in Deutschland ein sehr, sehr schwieriges Geschäft. Und dann Stabilus, Autozulieferer, heute mit einer konkretisierten Prognose, die im Prinzip unter den Markterwartungen lag. Deswegen wird es jetzt hier in den nächsten Tagen sicherlich Analystenkommentare, negative Analystenkommentare, um genau zu sein, hageln. Das könnte die Aktie nochmal in Richtung der bisherigen Tiefs knapp unter 18 Euro drücken. Und da kommt es dann drauf an, aus charttechnischer Sicht, wenn die Aktie so im Bereich 17,50, 17 Euro, also ein Tick vielleicht sogar unter den alten Tiefs, nach oben dreht und das dann auch verteidigen kann, also dann nicht nach einem positiven Tag gleich wieder einbricht und neue Tiefs macht, dann könnte hier das Tief eingeloggt sein. Wie gesagt, Automobilzulieferer, wir machen Federn beispielsweise für Kofferraumverschlüsse und so weiter und an sich ein ganz interessantes Unternehmen, dem es aber aktuell natürlich ja, mit der Autobranche in Deutschland nicht so gut geht, aber wenn die sich wieder erholt, dann dürften auch die Automobilzulieferer davon profitieren und dann könnte Stabilus, die insgesamt finanziell und so weiter stabil darstellen, also da ist der Name Programm, da könnten die von profitieren. Die Gewinnerseite Salzgitter, Alzchem Group und Klöckner & Co. Salzgitter, ja, im Bereich Stahl unterwegs, Stahlröhren. Das Geschäft läuft da nicht so schlecht, muss man sagen. Man hat ja in der Vergangenheit beispielsweise jetzt in Deutschland auch ein Wasserstoffnetz ausgebaut. Man möchte jetzt hier im Rahmen der NATO, habe ich ja mit Friedrich Vorwerk auch auf dem Eigenkapitalforum gesprochen, das NATO, ja, wenn man so will, Flugbenzin- oder Kerosinnetz, was man dort hat, ausweiten Richtung Osten, wo es ja auch relativ neue NATO-Mitglieder wie Polen, aber auch die skandinavischen Staaten, die zuletzt zum Teil beigetreten sind, wie Finnland, wo das noch fehlt. Und da braucht man natürlich solche Stahlröhren und davon konnte natürlich eine Salzgitter in Deutschland profitieren. Hinzu kommt die Beteiligung natürlich am Kupferkonzern Aurubis, die auch ja hier nicht schlecht ist, ein weiteres Zuckerl ist, wenn man so will. Und wenn man sich anschaut, der französische Konkurrent Valurec, Die Aktie ist zuletzt ja auch nicht so schlecht gelaufen. Also insgesamt in dem Markt, Stahlröhren und so weiter, sieht es nicht so schlecht aus. Und bei Salz geht dann noch das Zuckerl eben mit, auch Rubis mit der Kupfer-Option, wenn man so will. Und das hilft hier der Aktie natürlich nach oben. Dann Alzchem Group wird ja so ein bisschen auch als Rüstungsaktie gesehen, weil man hier Chemikalien herstellt, die man zur Herstellung von Sprengstoff braucht. Und das hat die Aktie in der Vergangenheit schon stark beflügelt, zuletzt dann deutlicher Rücksetzer. Ich hatte darauf hingewiesen, dass hier auch eine gewisse Spekulationsblase sicherlich entstanden ist und die Aktie auch mal tiefer fallen könnte. Sie ist auch sehr tief gefallen, von im Hoch fast 170, nicht ganz 170, auf im Tief in Richtung 125. Jetzt hat man sich in kurzer Zeit wieder berappelt, aber charttechnisch muss man sagen, ist das immer noch nicht das Gelbe vom Ei. Wenn die Aktie es nicht schafft, nachhaltig über die 170, 175 zu klettern und das zu verteidigen, dann könnte da das Top immer noch liegen und das muss man definitiv im Auge behalten. Und der Tagesgewinner mit einem Kurssprung von fast 30%, die Aktie von Klöckner & Co. Generell muss man hier sagen, Stahlhändler in der Vergangenheit zum Beispiel als Trump-Gewinneraktie gesehen, kann sich hier aber schon lange nicht mehr so wirklich positiv entwickeln. Aber heute hat man jetzt bestätigt, dass man sich in Übernahmeverhandlungen befindet. Also Klöckner & Co. soll übernommen werden. Und das hat die Aktie hier deutlich beflügelt. Wie gesagt, ein Plus von 30% knapp am Handelsende. Und jetzt muss man mal abwarten, was da bei diesen Übernahmeverhandlungen rauskommt. Man hat ein Übernahmeangebot bekommen wohl. Es stand hier auch, wer das ist. Habe ich aber jetzt hier, der US-Konzern Worthington. Und ja, da ist man jetzt in Verhandlungen. Da muss man jetzt abwarten, wie die am Ende ausgehen, wenn es zu einer Übernahme käme, wo auch dann der Übernahmepreis liegt. Aber ich denke, dass hier halt mit den erreichten Kursen von knapp unter 8 Euro schon das Ganze ziemlich ausgereizt ist. Also die Amerikaner werden kaum 12 Euro bieten, kann ich mir kaum vorstellen. Und dementsprechend, ja, wer die Aktie hat, kann sich sicherlich freuen, kann auch drinbleiben, abwarten, was da am Ende rauskommt, ob denn was rauskommt. Ansonsten, wie gesagt, wenn man denkt, dass es am Ende nicht zu einer Übernahme kommt, zu einem Übernahmeangebot zumindest kommt, kann man auch die Gewinne vielleicht mitnehmen, aber man sollte sich jetzt hier nicht erhoffen, dass die Aktie auf 12, 15, 20 Euro steigt. Ich denke, sie hat heute schon einen guten Teil dessen, was da am Ende erwartet werden kann, zurückgelegt. Ja, dann noch der TecDAX, um den deutschen Markt komplett zu machen. Der ist ja zuletzt nach wie vor zwischen 3.900 und 4.000 gescheitert, dann zurückgesetzt, jetzt aktuell im Bereich 3.500, 3.600 angekommen. Heutiger Schlusskurs mit einem Minus von 25,9 Punkten oder 0,72%, 3.581,98. Also die Oberseite nach wie vor versperrt. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite ist Siltronic. Da geht die Spekulation von mir bisher noch nicht auf, dass man hier weltweit für die ganzen KI-Chips viele Wafer braucht und die Asiaten, die großen Wafer-Produzenten, das auf Dauer nicht liefern können und man dann auch zu den von Siltronic vielleicht greifen muss. Mal abwarten, wie es da weitergeht. Dann Ixtron, zuletzt auch mehrfach schon besprochen. Ich hatte die Aktie ja seinerzeit bei Kursen über 40 als Halbierungskandidat und mehr bezeichnet. Sie hat sich dann sogar, glaube ich, gefürchtelt fast im Tief. Jetzt zuletzt wieder berappelt. Man hat hier natürlich sehr, sehr gute Maschinen, auch für den Chipsektor. Man hat den Konkurrenten Wolfspeed, die ehemalige Cree, die ja sogar zwischenzeitlich mal insolvent war, deutlich abgehangen und von daher ist das Unternehmen gut aufgestellt, aber sehr, sehr zyklischer Maschinenbauer und ja, die Aktie kann vielleicht noch ein bisschen steigen, aber die Bäume werden hier nicht in den Himmel wachsen. Und dann PNE, die ehemalige Plumbeck Neue Energien oder Plumbeck Wind oder PNE Wind oder wie auch immer sie dann die ganze Zeit hieß. Und auch hier natürlich ein sehr zyklisches Geschäft, der Windkraftbereich. Und ich würde hier definitiv, wenn, auf die Großen setzen, allen voran natürlich Vestas Wind, PNE. Ja, gab in der Vergangenheit öfter schon mal Übernahmegerüchte, bewahrheitet haben die sich am Ende nie. Und dementsprechend schwierig ist, die Aktie zu bewerten. Die Gewinnerseite dann mit Elmos Semiconductor, Evotec und Hensoldt. Evotec habe ich leider auf dem Eigenkapitalforum nicht sprechen können. Nichtsdestotrotz, die Aktie zuletzt sehr schlecht gelaufen, muss man sagen. Man hatte ja diesen Deal mit Sandoz, der erstmal positiv aufgenommen wurde, am nächsten Tag dann Quartalszahlen, die Zweifel an der Einhaltung der Prognosen gestreut haben. Da ist man nach wie vor jetzt auch noch nicht weiter. Es gibt keine Umsatz- oder Gewinnwarnung oder Umsatz- und Gewinnwarnung auch nicht. Dennoch zweifeln viele Anleger, ob die Prognosen eingehalten werden können. Wenn das der Fall sein sollte, müsste die Aktie eigentlich mit einem kleinen Kurssprung reagieren. Wie gesagt, ich hätte sie gerne auf dem Eigenkapitalforum nochmal gesprochen. Das war dieses Jahr leider nicht möglich. Dafür war ich bei Elmos Semiconductor und was ich da gehört habe, hat mir sehr, sehr gut gefallen. In jedem Automobil sind mittlerweile 28 Chips von Elmos Semiconductor mindestens drin. Hier zum Beispiel diese ganzen Park-Piepser, die man da hat. Mein BMW hat sowas ja auch. Und sehr viele Chips sind da drin. In Zukunft dürften es noch mehr werden. Elmos hat sich jetzt verordnet, hier effizienter zu werden. Man hat seine eigene Chipproduktion ja verkauft, wollte sie zunächst nach China verkaufen. Da hat Habeck Veto eingelegt. Dann hat man sie an einen Amerikaner verkauft, sogar noch mehr Geld dafür bekommen. Man ist quasi ein Chipentwickler, lässt dann in Asien von Samsung und Taiwan Semiconductor und anderen die Chips produzieren. Und aktuell ist das so, die werden in Deutschland entwickelt von Ingenieuren. Dann gehen die Baupläne, wenn man so will, an diese Chipfabriken, Samsung und Co. Und dann werden die aus Asien wieder nach Dortmund geliefert und dort neu verpackt und dann an die Automobilhersteller. Und so, wenn das dann Deutsche sind, wie BMW, die auch ein großer Kunde wohl sind, dann ist das natürlich okay, von Dortmund dann nach München oder sowas zu schicken. Aber wenn das natürlich dann zum Beispiel an BYD in Asien geht, dann ist das natürlich Quatsch. Und deswegen versucht man jetzt in China insbesondere eine eigene Tochter zu gründen. Man hat hier aber so ein bisschen das Problem mit dieser Wegzugsbesteuerung, denn dadurch würde man natürlich auch Umsatz und Gewinn aus Deutschland heraus verlagern, was auch neben den Effizienzvorteilen, die das natürlich bietet, ein Ziel da ist. Und dementsprechend hat man jetzt, glaube ich, 3 verschiedene Steuerberater engagiert, um zu klären, wie man das rechtlich sauber und sicher abwickeln kann. Deswegen nimmt das noch ein bisschen Zeit in Anspruch, aber man will sich effizienter aufstellen. Man hat auch schon Steuersparen dadurch eingeleitet, indem man seinen Hauptsitz von Dortmund nach Leverkusen verlegt hat, wo die Hebesätze bei den Gewerbesteuern wohl deutlich günstiger sind. Und wie gesagt, alles, was man da auf dem Eigenkapitalforum gehört hat, war eigentlich positiv und dementsprechend bin ich auch recht zuversichtlich für die Aktie von Elmos Semiconductor, die jetzt heute auch über 100 Euro oder in den letzten Tagen über 100 Euro gestiegen ist. Wenn sie das jetzt verteidigen kann, hätte sie auch einen Kaufsignal Richtung 120 etabliert. Allerdings viel höher sehe ich sie dann auch nicht. Das gehört dann halt auch zur Wahrheit dazu. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von Hensoldt. Wie gesagt, heute Analystenstimmen. Hensoldt eher abgestuft, Renk aufgestuft. Deswegen Renk auch mehr oder größerer Gewinner. Alles in allem bleibe ich dabei. Rheinmetall, der Topfavorit zusammen mit Thales, wenn man Europa weit das Ganze betrachtet, vielleicht auch noch die britische BAE Systems, kann man sich mal anschauen. Und ansonsten, wie gesagt, Hensoldt kommt dahinter und Renk würde ich definitiv derzeit nach wie vor eher meiden. Dann noch zum amerikanischen Markt, der Dow Jones. Ja, der tut sich nach wie vor schwer, aber das charttechnische Kaufsignal steht derzeit nicht zur Disposition, das muss man so ganz klar sagen. Zuletzt ja nochmal in Richtung 46.000, teilweise einen Tick darunter zurückgesetzt, das war nochmal ein Pullback, aber das Kaufsignal Richtung ja, 54 bis 56.000 Punkte steht eigentlich, also sagen wir 55.000 plus minus 1.000. Und ja, der Index tut sich halt aktuell so ein bisschen schwer an der 48.000er Marke, an der 50.000er könnte er sich ähnlich nochmal schwer tun, aber dann sollte es am Ende durchziehen und nach oben gehen. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite Amgen, Nike und Procter & Gamble. Amgen zuletzt gelaufen wie geschnitten Brot aus dem Biotech-Sektor. Ja, die Aktie hat es halt nicht so ganz geschafft, da auf neue Allzeithochs auszubrechen. Hat das immer so ein bisschen versucht, aber nicht nachhaltig. Und jetzt ja, schlagen dann die Bären zu. Könnte sein, dass die Aktie sogar noch einen Tick tiefer fällt. Es wäre für die Aktie nicht mal aus charttechnischer Sicht ein Problem, wenn sie nochmal ja, in Richtung, was haben wir hier, 285, 280 Dollar fallen würde. Das wäre ja nochmal ein großer Schluck aus der Pulle nach unten für die Bären. Aber es wäre charttechnisch immer noch nur ein Rücksetzer an das untere Ende des Aufwärtstrends. Und generell sieht das übergeordnet bullig aus. Also insofern don't panic und im Zweifel hier einfach vielleicht auch mal aussitzen. Dann Nike, da wie vor Turnaround-Spekulationen. Es sah schon mal danach aus, als würde der gelingen. Auch aus Börsensicht, wenn man so will. Die Aktie hat es nach oben versucht durchzustarten, ist dann aber so im Bereich 70 Dollar hängen geblieben und dümpelt jetzt so ein bisschen darum. Generell muss man sagen, charttechnisch ist noch nichts kaputt, aber die Bullen müssen sich jetzt zeigen. Der heutige Tag war sicherlich alles andere als gut mit minus 3,5% und insgesamt ja, muss Nike weiter liefern, um hier den Turnaround, den man so ein bisschen zuletzt schon gesehen hat, zu untermauern und dann dürfte es mit der Aktie auch wieder besser laufen und nach oben gehen. Und dann Procter & Gamble, Konsumgüterkonzern, zuletzt von vielen Seiten auch als Dividendenwert positiv besprochen. Ich war hingegen jemand, der sich da eher negativ geäußert hat, weil es eben in den USA ja derzeit so eine kleine Krise gibt, Affordability-Krise. Das heißt, die Leute können sich das Leben nicht mehr so wirklich leisten, zumindest die kleinen Leute. Und ja, dann werden die natürlich aufpassen und nicht unbedingt die Markenprodukte kaufen. Es gibt nicht nur Windeln von Pampers, wenn man so will. Und das setzt Procter & Gamble definitiv unter Druck. Dazu kommt natürlich, dass man eventuell unter den Zöllen auch so ein bisschen leiden wird, weil man auch ja Rohmaterialien ja importieren muss, ehe man daraus eigene Produkte herstellen kann. Also das sieht alles in allem nicht so gut aus. Vom Chart her erinnert das aktuell so ein bisschen sogar an die Kraft Heinz, wenn man so will, die ja auch schon seit längerer Zeit, muss man allerdings sagen, nicht mehr so richtig auf die Beine kommt. Und im Chart hat man auch im Bereich 180 Dollar vor kurzem so eine Art Doppeltop gesehen, was ebenfalls jetzt nicht förderlich ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Aktie ist natürlich von den Höchstkursen im Bereich 180 mittlerweile schon deutlich gefallen. Das ist eigentlich ein stabiler Wert und der hat jetzt so etwa 25% schon fast verloren. Also insofern, so viel tiefer sollte es dann am Ende nicht gehen und so im Bereich ja, 130, 135 könnte sich die Aktie stabilisieren, allerdings darauf wetten würde ich nicht, sondern hier eher mal noch ein bisschen abwarten. Dann die Gewinnerseite, Nvidia, Boeing und Walt Disney. Nvidia, muss man sagen, war ich zuletzt immer positiv. Die Aktie ist vergleichsweise für das Wachstum günstig bewertet. Charttechnisch hängt sie so ein bisschen 180 bis 185, heutiger Schlusskurs 185, 57. Da muss sie drüber, nachhaltig drüber. dann hätten wir Kaufsignale zunächst mal Richtung 225 und später wären vielleicht auch noch $275 möglich. Da wäre sie dann aus meiner Sicht wahrscheinlich etwas ausgereizt, aber aktuell geht da vielleicht noch was. Dann zweitgrößter Gewinner Boeing, aus meiner Sicht ein ganz klarer Turnaround-Kandidat, war auch schon mal, was den Kurs betrifft, weiter ist ja nicht so lange her, da stand die Aktie schon mal wieder bei 240, zuletzt dann deutlicher zurückgesetzt, ja, auch weil es kurzfristig wieder ein paar Probleme gab, die haben sich dann aber als nicht so nachhaltig herausgestellt und zuletzt ist die Aktie dann auf dem Weg nach oben, charttechnisch auch mit einem Kaufsignal durch den Sprung über 195 bis 200 und es kann jetzt immer mal nochmal Pullbacks in Richtung 195 bis 200 geben, also so ja, ganz 5% sind das vielleicht, kann es da immer mal nach unten nochmal gehen. Aber letztlich sollte sie wieder Richtung 240 durchziehen und Boeing nach wie vor tendenziell auf meiner Kaufliste in den USA. Und dann Walt Disney, ja auch sehr schwierig, muss man sagen, die Aktie. Es gibt hier einige Trends, die sie überlagern. Disney Plus, Streaming, das läuft gut. Da gibt es ja jetzt auch diese ganze Übernahmegeschichte. Warner Bros. Discovery, da hatte Netflix ja jetzt eigentlich gewonnen. Jetzt hat man heute von Paramount ist man überboten worden. Das heißt, der Deal ist da noch nicht durch. Das hat heute insbesondere auf Netflix belastet. Und wie gesagt, Disney Plus läuft aber eigentlich ganz gut. Man hat dann aber auch die Themenparks, wo es dann eben nicht so gut läuft, eben weil die Leute sich das teilweise nicht mehr leisten können. Da hat man jetzt neue Pricing-Modelle, will man einführen. Wenn eben große Nachfrage ist, dann soll es teuer sein. Und wenn nicht so groß ist, zum Beispiel wenn das Wetter nicht so gut ist, dann wird man die Preise dann eben auch nach unten anpassen, um dann ärmere Leute wieder in die Ferienparks da zu locken. Ob das am Ende aufgehen wird, muss man alles sehen. Generell Walt Disney kein schlechtes Unternehmen, hat sich aber so ein bisschen ausgewogt, muss man sagen, da auch mit dieser ja, farbigen Schneewittchen, was man da teilweise produziert hat, was dann gerade in Amerika auch immer noch deutlich härter dann zur Sache geht. Da sind ja die Auseinandersetzungen deutlich härter als hier und dementsprechend, wie gesagt, Disney, ja, weder so Fisch noch Fleisch, zuletzt eher auf dem absteigenden Ast gewesen, die Aktie nochmal Richtung $100 gefallen, stößt sich jetzt da ab, ist aber noch nicht so lange her, da war sie bei 125, also war schon ein kräftiger Rücksetzer, aber scheint sich jetzt zu fangen, generell übergeordnet, längerfristig bin ich für Disney eigentlich positiv, aber kurzfristig ist das sehr viel wildes Hin- und Hergezocke. Ja, dann der S&P 500, der heute, ja, jetzt habe ich mich hier vertippt, am Ende mit einem Minus von knapp 24 Punkten, 23,89 Punkten, um genau zu sein, oder 0,35% aus dem Handel ging, 6.846,51, aber nach wie vor knapp unter dem Allzeithoch und charttechnisch ist da noch nichts verloren. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, Insight aus dem Biotech-Sektor, zuletzt gut gelaufen, heute hier mal ein paar Gewinnmitnahmen, übergeordnet bin ich hier aber eigentlich ganz positiv, nach wie vor gestimmt. Dann Dollar General aus dem Einzelhandelssektor, ja, da hat man zuletzt eine Kursrakete gesehen. Die Aktie ist in kurzer Zeit von etwa 95 auf in der Spitze $135 gestiegen. Da gab es jetzt ein paar Gewinnmitnahmen. Aber man muss sagen, Dollar General schlägt sich eigentlich recht gut mit seinem Angebot. Ja, weil man hier eben günstig ist, da lockt man doch noch die Amerikaner, die dann auch nicht so viel Geld haben, in die Geschäfte. Auch wenn man hier die Preise etwas anheben musste, war man zuvor halt so günstig, dass das jetzt nicht so ins Gewicht fällt. Und dementsprechend hatte man zuletzt gute Zahlen und die Aktie ist daraufhin abgehoben. Und der Tagesverlierer, die Aktie von Air Products and Chemical, das ein Unternehmen ebenfalls aus dem Oligopol, dem auch Symrise angehört, Duft- und Geschmacksstoffe. Und das dürfte auch so ein bisschen der Trigger sein, warum die Symrise-Aktie heute so schlecht performt hat. Denn Air Products heute mit einem Minus von fast 10% zum Handelsende und generell zuletzt auch deutlicher zurückgesetzt. Also das muss man mal schauen, wie es da weitergeht. Aktuell würde ich die Aktie nicht unbedingt anfassen. Die ist auch aus meiner Sicht teurer wie eine Symrise, aber selbst Symrise, wie gesagt, charttechnisch noch angeschlagen, fundamental zwar schon interessant, aber hier würde ich noch ein bisschen abwarten. Ja, und die Gewinnerseite, Micron Technology, Warner Bros. Discovery und Paramount Skydance, Micron Technology, da läuft es wie geschnitten Brot, die Aktie ebenfalls zuletzt gelaufen wie geschnitten Brot, zwischenzeitlich mal deutlicher zurückgesetzt, das hatte sie nach dem Run auch nötig, jetzt aber schon fast wieder an den alten Hochs dran, wenn es über $250 geht, kriegen wir frische Kaufsignale in Richtung $300, also da brummt es, HBM hier das Zauberwort und das braucht man eben im Bereich KI, diese High Bandwidth Memory Chips, gerade auch Google oder Alphabet heißt ja der Konzern, zu dem Google jetzt gehört, mit ihren neuen TPUs, die sie da entwickelt haben, da braucht man sehr viel von diesem HBM und für die KI eben und das freut natürlich Micron Technology allen voran. Dann Warner Bros. Discovery, da wird gefeiert, dass man eben Netflix überboten hat. Ich glaube, man spekuliert so ein bisschen darauf, dass am Ende Warner Bros. Discovery noch stärker durch die Decke geht, weil Netflix vielleicht nochmal hier überbieten wird und deswegen auch die Kursentwicklung. Also wir haben natürlich bei Warner Bros. Discovery, weil es hier eine Erhöhung des Übernahmeangebots gab, eben durch Skydance, Paramount Skydance, die der Tagesgewinner mit plus 9% waren. Aber am Ende denke ich, spekuliert man an der Börse darauf, dass doch Netflix das Rennen machen wird. Die werden dann nochmal nachlegen. Das wird dann natürlich für Warner Bros. Discovery gut sein, weil die Aktie dann noch höher bewertet wird. Und es wird letztendlich auch für Paramount Skydance gut sein, weil man damit natürlich dafür sorgt, dass Netflix mehr Geld ausgeben muss. Und dementsprechend hat man dann vielleicht eine Chance, den Platzhirschen mehr anzugreifen. Wenn man nämlich davon ausgehen würde, dass Paramount Skydance am Ende dieses Übernahmerennen doch gewinnt, dann erschließt sich mir die Kursbewegung nicht so, denn es müsste eine Break-Up-Fee gezahlt werden, wenn Netflix jetzt nicht mehr zum Zuge kommt, weil man sich ja da eigentlich schon einig war. Das würde Netflix sogar frisches Geld in die Kassen spülen. Und generell muss man natürlich sagen, der Deal wäre zwar positiv für Netflix aus meiner Sicht strategisch längerfristig, aber kurzfristig kostet er auch eine Menge Geld. Und dementsprechend weiß ich nicht, ob das dann unbedingt so schlecht wäre, wenn Netflix nicht zum Zuge kommt und sich diese ganzen Milliarden spart, die man dann vielleicht in eigene Produktionen auch stecken kann. Also insofern, wie gesagt, ich glaube, an der Börse spielt man derzeit Warner Bros. Discovery positiv, weil hier so ein Bieterwettstreit ja jetzt schon so ein bisschen existiert, der sich vielleicht noch ein bisschen ausweiten könnte. Und man denkt aber wohl, am Ende wird nicht Paramount Skydance gewinnen, sondern doch Netflix. Es wird Netflix dann aber sehr viel Geld kosten. Deswegen Netflix unter Druck und Paramount Skydance profitiert heute davon, dass man hier überboten hat. Und ja, mal schauen, ob ich da am Ende richtig liege. Sowohl was das Ganze, wie das Ganze ausgeht, als auch was die Kursentwicklung, ob das dann so auch ja die richtige Erklärung ist. Dann der Nasdaq 100 mit einem Minus von 64,10 Punkten oder 0,25% konnte sich am Ende wieder etwas berappeln, lag noch kurz vor Schluss ein bisschen tiefer im Minus, aber am Ende war es dann, wie gesagt, minimal. 25.627,95, ja, nach wie vor nah am Allzeithoch dran und zuletzt wenig passiert. Ich hatte mich ja da eben zu geäußert, dass ich aus meiner Sicht nicht zu bullig war. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite: Baker Hughes, Fortinet und Marvel Technology. Baker Hughes, die kommen natürlich aus dem Ölsektor, das heißt, man muss hier nur auf den Ölpreis schauen und da sieht man, Brent heute minus 2,1%, WTI minus 2,15%, der Ölpreis zuletzt generell nicht gut gelaufen, dementsprechend Ölaktien auch nicht. Dann Fortinet aus dem Cybersecurity-Bereich, die Aktie zuletzt auch ein bisschen unter Druck geraten. Hier gab es Aussagen des Managements im Zuge der Quartalszahlen, die nicht so gut gefallen haben. Die Quartalszahlen an sich waren zwar ganz passabel, aber auch nicht überragend gut. Und dann hat man auch noch gesagt, ja, das Wachstum, das ist so ein bisschen schwierig im Moment, da weiß man nicht so genau. Da sieht man auch gewisse Marktsättigungen und so weiter. Das kam natürlich an der Börse nicht gut an. Die Aktie daraufhin deutlich unter Druck geraten. Dennoch, es ist kein schlechtes Unternehmen, würde ich sagen. Aber zu meinen Favoriten im Cybersecurity-Bereich zählt die Aktie dann auch nicht. Da habe ich nach wie vor beispielsweise eine Palo Alto Network ganz vorne, eine CrowdStrike sicherlich und auch die zuletzt etwas zurückgesetzte Zscaler, die da interessanter sind. In Deutschland natürlich auch eine Secunet Security, die man auf dem Schirm haben sollte. Ja, dann der Tagesverlierer Marvel Technology, zuletzt nach Quartalszahlen noch angesprungen. Jetzt heute der Rücksetzer. Generell das Unternehmen eigentlich ganz gut aufgestellt im Bereich KI, im Bereich KI-Interferenz, das heißt dann die KI auf den Geräten, beispielsweise Mobile Phones, also Handys, wie man in Deutsch sagt, und weiß der Geier wo. Da braucht man dann diese Chips von Marvel, da ist man bestens aufgestellt, da ist man quasi so eine Art zweite Nvidia, auch wenn ich den Vergleich nicht so mag. Und deswegen die Aktie zuletzt auch gut gelaufen, weil man auch gute Zahlen hatte, besser als erwartet, aber insbesondere auch einen sehr, sehr schönen Ausblick geben konnte. Jetzt wird die Aktie ein bisschen rasiert, vielleicht auch hier wieder das Thema KI, da galt ja auch Alphabet lange Zeit absurderweise als KI-Verlierer. Wir haben damals in meinem Service darauf gesetzt, dass dieses Narrativ völliger Blödsinn ist, haben dann auch recht bekommen und ich höre und lese die Tage immer wieder von TAG-Abonnenten, dass sie jetzt Teilgewinne bei Alphabet mitnehmen und mein neuer Favorit in dem Sektor Magnificent Seven ist ja derzeit auch Amazon, muss man auch so ganz klar sagen, gefolgt von Meta. Alphabet, da ist die Unterbewertung mittlerweile abgebaut. Nach wie vor eine gute Aktie, also wer die hat, kann die auch durchaus weiterhalten. Aber wer sie halt für, weiß ich nicht, 130 oder so gekauft hat und jetzt mehr als verdoppelt hat, der kann natürlich auch mal ein paar Chips vom Tisch nehmen und hat dann natürlich wieder Liquidität, um neue Positionen aufzubauen. Die Gewinnerseite dann On Semiconductor, Micron Technology, Warner Bros. Discovery. Warner Bros. Discovery schon besprochen mit dieser ganzen Übernahmegeschichte. Micron Technology ebenfalls schon besprochen mit den HBM, also High Bandwidth Memories. Und On Semiconductor, da muss man sagen, ein Unternehmen aus dem Chipsektor. Die Aktie zuletzt phasenweise nicht besonders gut gelaufen, deutlicher zurückgesetzt, hat sich jetzt gefangen, berappelt sich jetzt so ein bisschen, ist aber jetzt nach wie vor nicht ganz oben auf meiner Favoritenliste. Generell müsste man mal den Philadelphia Semiconductor Index vielleicht auch besprechen und durchgehen. Vielleicht mache ich das die Tage mal in einem YouTube-Video, um da zum einen sich den Index anzuschauen, der zuletzt auch wieder sehr gut gelaufen ist, aber viele Einzelwerte, welche da jetzt spannend sind, welche vielleicht weniger, ja, das ist sicherlich eine Aufgabe, die ich mir mal vornehmen sollte. Ja, und dann bin ich für heute auch mehr oder weniger durch. Es gab natürlich noch ein paar andere Themen am Markt. IBM hat Confluent oder will Confluent übernehmen. Man hat sich da geeinigt, man zahlt einen Preis US-Dollar je Confluent-Aktie in einem All-Cash-Deal. Confluent daraufhin auch 29% im Plus, weil die haben am vergangenen Freitag, glaube ich, mit Kursen irgendwas um 23 Dollar geschlossen. Jetzt werden 31 geboten, heutiger Schlusskurs knapp unter 30. Wenn man davon ausgeht, dass die Übernahme durchgeht, könnte man hier vielleicht noch so ein bisschen Arbitrage-Geschäfte machen, dass man sie kauft und je nachdem, wie lange das dann dauert, bekommt man am Ende ja 31 Dollar. Man hat aber das Risiko, dass die Übernahme platzt, wobei das ist jetzt 11 Milliarden, das ist für IBM jetzt nicht unbedingt ein ganz großer Deal und da sollten die Kartellbehörden jetzt auch nicht das ganz große Veto einlegen. Also insofern ist das schon eine recht sichere Sache, aber nichtsdestotrotz, solange das eben nicht komplett durch ist, besteht immer noch ein Risiko, dass es vielleicht doch nicht klappt. Ja, ansonsten, den Kryptomarkt hatte ich ja schon zu Beginn. Die Zinssetzung der Fed steht ja jetzt am Mittwoch an. Dann eine Woche später, gut eine Woche später, kommt dann die japanische Notenbank. Die Gewinner-Verlierer-Aktien, die Indizes, alles besprochen. Die Kryptos eingangs schon besprochen. Alles in allem, wie gesagt, sieht das Ganze konstruktiv aus. Gerade auch bei den Kryptos sehe ich gerade, dass die jetzt auch wieder ein bisschen anziehen. Der Bitcoin wieder über 91.000, schwankt also derzeit intraday ein bisschen, aber ja, alles noch im Bereich des Normalen. Ja, und dann bin ich dann auch für heute fertig. War wieder mal eine etwas längere Sache, aber ich hoffe, ich konnte euch auf dem Laufenden halten und hoffe, dass euch der Podcast auch gefällt. Zuletzt habe ich festgestellt, dass immer mehr ihn hören. Das freut mich natürlich. Gerne auch weiterempfehlen, dass auch der Podcast noch etwas größer wird, dass der vielleicht auch 10.000 Abonnenten dann hat, wenn man so will, wie der YouTube-Kanal. Und das soll es dann für heute gewesen sein. Gerne, wie gesagt, natürlich auch positive Bewertungen abgeben. Und das soll es dann für heute gewesen sein. In diesem Sinne verabschiede ich mich und sage wie immer nur noch eins, nämlich tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.